dreht sie sich zum Schaufenster und guckt raus auf den Sunset Strip. Etwa 15 Paparazzi starren zurück und drücken auf ihre Auslöser. Sie winken, gestikulieren wild. Geh doch mal zur Seite, wir wollen die Blonde. Die Brünette tritt zurück, macht Platz, sie lächelt immer noch. Ihre Freundin sitzend hebt den Kopf, ihre Nägel nehmen langsam Form an. Auch sie lächelt, schief irgendwie. Komm, stell dich neben mich, move it. Die Brünette reagiert nicht und starrt mit weit aufgerissenen Augen weiter in die Kameras vor dem Schaufenster. Dann lächelt sie. Sie ist sich sicher. Ihre Zeit wird kommen, in der sie der Star ist und ihre eigene Staffel Mensch bekommt. Noch vor ihrer blonden Freundin Paris Hilton. Herzlichen Glückwunsch an uns alle zu dieser neuen Ausgabe Mensch. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin die Frauke Ludewig der Podcast-Szene und bei mir ist Heiko Bär, Starjournalist, Wahlkölsche, Frohnatur und praktischerweise selbst ein Mensch. Ja. Und all diese Kriterien machen ihn prädestiniert dafür, diesen Podcast mit mir zusammen zu bestreiten. Heiko, wie läuft's?
Also Stichwort Frohnatur und Kölsch. Jedes Mal, wenn du ansetzt zu herzlichen Glückwunsch, in meinem Kopf ist immer, dass du sagst, herzlichen Glühstrumpf.
Ja,
ich erwarte einfach, dass du diesen Gag machst, aber der kommt einfach nicht.
Scheiße, das mache ich aber das nächste Mal.
Ich finde das sehr schade.
Aber ich finde, ja, herzlichen Glückwunsch zum Beginn einer Podcast-Folge zu sagen, ist ja eh schon ein Gag. Und dann auch noch daraus herzlichen Glühstrumpf zu machen. Also wenn du Geburtstag hättest, würde ich auf jeden Fall herzlichen Glühstrumpf sagen. Aber nicht, das wäre ein Doppler.
Ach so, verstehe. Das ist richtig Profi-Denke. Ja.
Bin halt
okay,
auch Komiker
verstehe.
Vom Beruf. Aber Heiko, der Herr sei gepriesen und gescheffelt. Es ist endlich soweit. Ab heute geht es um die Frau bei Mensch, wegen der ich diesen Podcast eigentlich überhaupt mache.
Ich weiß, ja.
Im Grunde arbeite ich schon mein ganzes Leben darauf hin, endlich mein Wissen über sie mit euch zu teilen. Es geht ab heute um Kim Kardashian. In 4 Folgen werde ich euch Kim Kardashian so nahe bringen, dass ihr ab sofort mitreden könnt, wenn es um sie geht und endlich versteht, was an ihr so faszinierend ist.
Was ist denn so faszinierend? Also ich meine, seitdem wir uns jetzt hier kennen, redest du ja eigentlich von Kim Kardashian und wie faszinierend, lustig und super die ist. Was genau ist es?
Was ist nicht an ihr faszinierend, Heiko? Das frage ich mich. Also das Ding ist, ja, ich mag gerne emotionale Unterhaltung. Also wenn es richtig um die großen Gefühle geht im Leben. Ne? Tod, Krankheit, Liebe, Hass und so weiter.
Sommerhaus der Stars also.
Ja, da geht's ja nur um Hass und Tod, da geht's ja nicht um die schönen Sachen. Also wo es auch um Liebe geht und um Freude und um Sisterhood, was auch immer. Und es gibt wirklich keine Familie, weder im fiktionalen als auch im non-fiktionalen Bereich, die so viel echte, wahre Gefühle bietet wie die Kardashians. Ich meine, was da alles schon passiert ist in deren Leben. Ne? Also von zum Beispiel, der Vater ist trans. Der Ex-Mann wird halb tot in einem Bordell gefunden und dann wieder aufgepäppelt. Der Ehemann hat psychotische Episoden, also in dem Fall Kanye West.
Ja.
Dein Baby-Daddy betrügt dich nicht nur einmal, sondern zweimal und bekommt mehrere Kinder neben der Beziehung. Es ist quasi so viel los, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wie sonst nirgends. Das finde ich einfach super spannend, weil es sind ja echte Menschen trotzdem.
Ja.
Und diese Sachen passieren ja auch echt. Das sind ja nicht Sachen, die sie sich ausdenken. Also diese ganzen Sachen, auch dass Kim überfallen wurde in Paris, das sind ja Dinge, die passieren ja normalen Menschen nicht. Und dass darüber dann so berichtet wird, das finde ich toll. Und wenn man die so lange begleitet, dann kennt man die. Dann ist es so, als würde das Freunden passieren.
Also was so Männer meines Alters, du schaust das ja immer, deswegen lege ich das direkt offen, immer so geil finden, ist ja so amerikanische Serien wie The Wire, Sopranos und so weiter. Da passiert genau das Gleiche wie das, was du gerade aufgezählt hast, nur in fiktional.
Genau.
Also du findest, dass sozusagen die echte Reality-Variante der fiktionalen überlegen ist.
Auf jeden Fall. Natürlich nicht bei allen Reality-TV-Formaten, aber bei denen auf jeden Fall. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dir. Also zum Beispiel finde ich die jetzt nicht besonders lustig. Also ich lache schon über sie
ja. Und
nicht mit ihr.
Ja.
Sie verkörpern natürlich auch ganz, ganz viel Schreckliches, was der Kapitalismus so hervorbringt. Das heißt, das ist natürlich auch alles ganz fürchterlich. Es ist nicht so, dass ich die liebe und voreingenommen habe. Ich finde sie sehr, sehr unterhaltsam.
Also man kann sich schon, das habe ich jetzt ja gemerkt, man kann sich voll geil an denen abarbeiten irgendwie.
Ja.
Also
ja.
Und selbst wenn man nur irgendwie gucken will, so okay, so garantiert gar nicht. Ist auch ganz gut.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Kardashians oft missverstanden oder beziehungsweise falsch gelesen werden. Und gerade auf Kim haben viele einen sehr oberflächlichen Blick und denken, die ist doch nur durch ein Sextape und durch eine Reality-TV-Show bekannt. Aber, das sagt ihr natürlich nur, weil ihr es nicht schafft, euch mit ihrem gesamten Werk zu befassen, Das verstehe ich auch. Das ist auch eine ganze Menge. Auf der einen Seite gibt es ja diese ganz lauten und schrillen Trash-Aspekte, wie zum Beispiel Erfinderin des Selfies, ihr riesiger Fake-Po, das Sextape, Ex von Kanye West, Schminkmeisterin, Meme-Queen, Mode-Ikone. Dann gibt es den Familienmenschen Kim. Tochter, Mutter von 4 Kindern, Schwester von 5 Geschwistern, Tante von 8, bald 9 Nichten und Neffen, unzählige Cousinen, Tanten, Onkels, Halbgeschwister und Ex-Männer. Aber sie ist eben auch Menschenrechtsaktivistin. Und als die Taliban 2021 in Kabul die Macht wieder an sich reißen, schickt Kim ihr eigenes Flugzeug hin, um eine Frauenfußballmannschaft auszufliegen. Kim ist oberflächlich, tiefsinnig, trashig, schlau, gaga, nervig, lustig, schön und peinlich. Alles auf einmal. 4 Folgen sind eigentlich viel zu wenig. Heiko, gleich flippig aus. Ich sag noch mal ganz kurz, worum es in den 4 Folgen gehen wird. Und dann geht's ab. Folge 1, ihre Herkunft und Teenagerjahre bis zum Sextape. Folge 2, ihr Weg zum Ruhm inklusive aller gescheiterten Versuche. Folge 3, ihre Familie und alle Skandale. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Und Folge 4, die Neuerfindung. Kim, die Menschenrechtsaktivistin, Modeikone und Juristin. Okay, aber jetzt fangen wir wirklich an. Wie immer am Anfang. Aber was ist bei Kim der Anfang? Ihre Geburt? Nee, bei Kim ist das anders. Ihre Familie spielt in ihrer Lebensgeschichte eine so große Rolle, dass ich hier etwas früher ansetzen möchte. Kim hat die Kardashians nämlich nicht erfunden. Die waren auch schon vor ihrer Geburt keine normale Familie. Und die Geschichte ihrer Eltern, insbesondere die ihres Vaters, ist einfach so interessant, dass ich damit jetzt mal loslege. Robert Kardashian wird 1944 in Los Angeles geboren, als Sohn armenischer Einwanderer. Roberts Opa Tatis Kardashian, Kims Ururgroßvater, ist 1917 nach dem Völkermord an den Armeniern geflohen und hat dann in Amerika ein Müllabfuhrunternehmen gegründet und wird damit reich. Und der Familie geht es sehr, sehr gut. Sein Sohn Arthur, der Opa von Kim, gründet wiederum ein Fleischverpackungsunternehmen und wird damit noch reicher. Das ist also die Welt, in die Robert Kardashian reingeboren wird. Die Kardashians sind da schon Multimillionäre. Zwar noch nicht so glamourös, der Reichtum ist ja streng genommen aus Müll und Fleisch entstanden, aber reich ist reich.
Das ist so unschön.
Robert studiert und wird Anwalt. Er gilt nicht gerade als Genie, aber er hat andere Qualitäten, die besonders in L.A. sehr gefragt sind. Er ist der Let's go to lunch guy. Geile Formulierung. Das bedeutet, er trifft sich mit allen möglichen Leuten. Irgendwann kommt die Ansage, let's go to lunch. Und dann wird 3 Stunden irgendwo gegessen und ich vermute auch Saufi-Saufi gemacht.
Sicher.
Und daraus entstehen viele neue Mandate und Geschäftsbeziehungen. Kims Vater ist eine People's Person. Der kann einfach mit Leuten. Der ist fun, alle wollen mit ihm abhängen. Und der erschließt sich so viele Business Opportunities. Einer dieser Leute, die mit ihm abhängen, hat den fantastischen Namen Renthil James. Und den merkt ihr euch jetzt mal. Die beiden treffen sich 1970 auf einem Tennisplatz. Renthil ist Running Back im Football, ein Sportler.
Also auch geil ist, wie ich das jetzt komplett ahnungslos erklären werde. Also der Running Back ist der, sagen wir mal, Ballträger. Der kriegt zum Beispiel vom Quarterback, das hat ja wirklich schon jeder mal gehört, den Football zugepasst und rennt dann Full Speed. Also es geht um Raumgewinn, bis er halt irgendwie gestoppt wird von so Schränken. Der Job ist also fangen und sich nicht stoppen lassen.
Renthil ist nicht übermäßig erfolgreich darin, aber er freundet sich schnell mit Robert an. Die beiden hängen Stunden, Tage und Nächte lang zusammen rum und besprechen Business-Ideen für den Fall, dass Renthil doch irgendwann berühmt wird. Sie starten außerdem zusammen allerhand Unternehmen. Zum Beispiel ein Klamottengeschäft auf dem Unicampus oder einen Frozen-Yogurt-Shop, angeblich der erste in ganz USA. Das scheitert aber alles erstmal big time.
Da musst du echt der Typ für sein, oder? Also einfach eine Idee nach der anderen in den Sand setzen und trotzdem so weitermachen. Also diese ganze Kohle im Hintergrund, die hilft bestimmt. Das ist ja dann so ein Gefühl von Sicherheit. Aber davon mal abgesehen, du darfst echt nicht den Glauben an dich und deine eigene Geilheit verlieren, oder? Also ich glaube, wenn ich das allererste Café Chez Baird an die Wand gefahren habe, würde ich wahrscheinlich nie wieder irgendwie sowas in der Art versuchen, sondern nur auf Nummer sicher gehen.
Das wäre ein ganz tolles Café, aber Café Chez Baird, glaube ich.
Ja, da lief so geile Musik. Boah.
Platten.
Nur Platten, die ich selber aufgelegt.
Und Bier.
Ich hatte aber keine Zeit, mich so um die Gäste zu kümmern und war auch eher unfreundlich.
Und auch ganz schlecht in der Bedienung.
Ja, ich habe halt im Grunde gar nicht bedient. Also die mussten es sich halt auch holen eher so.
Was sehr für die Lässigkeit von Robert spricht, während andere Leute arbeiten an seinen Projekten für seine Ideen, hängt er auf der Pferderennbahn rum. Es ist mittlerweile 1973. Der Wind weht eine leichte Seebrise rüber, das Meer ist in greifbarer Nähe. Auf wen könnte ich denn jetzt mal wetten? Wie könnte ich mein Geld denn jetzt mal schnell vernichten oder verdoppeln? Robert hebt den Kopf. An einer Säule steht eine junge Frau, elegant, gut gekleidet. Um den Hals trägt sie allerdings eine auffällige Kette, auf der steht, oh shit!
Also, dass jemand im Jahr 1973 so hipster-detailmäßig irgendwie so eine Kette trägt, da bin ich sehr drüber gestolpert. Das fand ich richtig gut.
Finde ich auch richtig gut, weil die muss ja wahrscheinlich custom-made gewesen sein, oder? Ich meine, heutzutage kann man das ja alles im Internet bestellen.
Ja.
Das ist schon irgendwie ganz schön frech.
Ja, bisschen edgy.
Bisschen edgy.
Ja.
Aber diese Frau ist sowieso edgy. Da werden wir nachher noch mehr zu erfahren. Robert pirscht sich ran. Er ist 29 Jahre alt, schöner Schnauzbart, volles Haar, gut gekleidet, Sonnenbrille und sehr selbstsicher. So selbstsicher, wie nur viel Geld ich machen kann. Er spricht sie an und fragt, heißt du Janet? Sie antwortet, nee, Chris. Er will ihre Telefonnummer, auf gar keinen Fall, sagt sie, und geht. Er sieht ihr nach, abwarten, denkt er sich. Und so kommen wir zu Chris, Kims Mutter. Kristen Mary Houghton wird 1955 geboren in San Diego. Ihr Vater ist schon lange weg, der war Alkoholiker und hat die Familie verlassen, als sie 7 war. Sie wächst am Strand auf. Als sie 8 Jahre alt ist, wird durch Zufall ein Knochentumor entdeckt. Ihre Mutter MJ autorisiert für die folgende OP den absoluten Worst Case. Wenn es notwendig ist, darf das Bein ab der Hüfte amputiert werden, um den Krebs zu stoppen. Zum Glück kommt es nicht so weit und es geht alles gut aus. Sie bleibt toi 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 krebsfrei, aber diese Angst wird Chris verständlicherweise noch lange prägen. Nach der Scheidung der Eltern ist das Geld erstmal knapp. Bis ihre Großmutter ein Kerzenimperium gründet. Keiner glaubt dran, aber es wird ein Riesenerfolg. Und Kerzen bleiben für Chris ein ganz wichtiges Symbol für Wohlstand, Zufriedenheit und Glück. Und für mich auch, Heiko. Ich liebe Kerzen. Ich gehe mal zu TK Maxx, dieses Designer-Outlet, und bin ganz lange in der Kerzenabteilung. Kaufe mir ganz viele Duftkerzen und dann fühle ich mich ganz reich.
Ich liebe auch Duftkerzen.
Ja?
Ja, ohne Scheiß.
Was ist dein Lieblingsgeruch?
Das kann ich nicht sagen.
Aber welche Richtung? Irgendeine Richtung.
Sandholz.
Ja?
Mhm.
Sandalwood?
Ja.
Mag ich auch. Ich mag auch eher so diese erdigen Sachen. Also es darf nicht so blumig sein.
Nee, zu süß mag ich nicht so gerne. Aber ich mag die wirklich total. Ja. Und da konnte ich richtig relaten.
Da konntest du relaten. Schön, toll. Chris lernt durch ihre Großmutter, wie man ein Business gründet und wie viel Zeit und Geld man investieren muss, wenn man erfolgreich sein will. Mit 17 fängt sie eine Beziehung mit einem Golfprofi an. Ihre Mutter und sie haben lange an ihrem Style gefeilt, das Ziel, einen reichen Mann schnappen. Im gleichen Jahr trifft sie dann auf Robert. Die beiden finden bei dem Pferderennen dann doch irgendwie zusammen und der Golfprofi ist abgemeldet. Es liegt nahe, dass Robert der bessere Fang war, aber irgendwie stört mich dieses Tendenziöse hier, dass sie nur aufs Geld aus war. Vielleicht war sie auch einfach sehr doll verliebt, ne? Robert scheint ja ein interessanter und unterhaltsamer Typ gewesen zu sein. Und vielleicht fand sie den einfach gut.
Ja, da hast du recht, ja.
Das Ganze geht aber nicht lang. Chris ist zu jung für eine ernste Beziehung, sagt Robert.
Hm.
Robert ist aber kein Kind von Traurigkeit und stellt direkt in die nächste Beziehung. Und die ist sehr öffentlichkeitswirksam.
Hi. What's your name?
Priscilla Boyer.
You like Elvis Presley?
Of course.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Priscilla von Sofia Coppola. Das ist natürlich klar Roberts neue Freundin. 1975 Priscilla Presley, die Ex von Elvis Presley. Ist jetzt heute nicht mehr so der ganz krasse Name, würde ich mal sagen.
Ach schon, es gab doch gerade diese Filme, oder? Da sind doch die jungen Leute wieder aufgejumpt auf den Elvis Train.
Aber so richtig?
Schon.
So richtig?
Ja, doch.
Ja. Okay, du weißt es sicherlich besser. War natürlich sehr lange schon so der größte Pop- und Rockstar, ne? Und wird vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen eine andere Seite, nämlich seine Frau, einfach belebt. Ne? Finde ich gut. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich liebe Sofia Coppola.
Seit 2 Jahren ist Priscilla zu diesem Zeitpunkt von Elvis geschieden, nach 6 Jahren Ehe. Grund für die Scheidung? Elvis hat sie betrogen. Lieben tut sie ihn aber immer noch. Sie sagt, solange Elvis lebt, werde ich niemanden mehr heiraten. Das hält sie nicht ein, aber egal.
Jetzt klingst du wieder wie Dieter Bohlen.
Ja, oder wie die Oma von Dieter Bohlen.
Oder die Oma. Eigentlich die Oma von Dieter Bohlen, die ruled so über die gesamten Staffeln, oder? Ja. Die taucht immer wieder auf.
Die beiden haben auch nach der Scheidung noch eine sehr enge Beziehung. Elvis ruft sie permanent an und sie geht immer ran, egal in welcher Situation sie gerade ist. So auch beim Sex mit Robert Kardashian. Dann legt sie den Hörer neben das Bett und macht weiter, während Elvis am anderen Ende schweigend zuhört.
Das ist jetzt wirklich nur minimal ausgeschmückt. Das steht so in einer dieser zahllosen Kardashian-Biografien. Ich sag jetzt mal gleich, nee, die haben wir nicht alle gelesen. Das geht einfach nicht. So viel Zeit hat ja kein Mensch. Jeder und jede aus diesem Clan hat ja Autobiografien. Dazu dann Biografien. Und dann gibt's ja auch noch Biografien zum ganzen Clan. Und unter diesem und jenem Blickwinkel, es hört gar nicht auf, was man da alles konsumieren kann über diese ganze Gang. Und ich rede jetzt mal gerade nur von den Büchern. Und dieses besondere Detail, das stammt aus The Kardashians, an American Drama. Und ging im Sommer diesen Jahres herum, also 2023. Es gibt immer noch Details, die dafür Aufregung sorgen. Selbst wenn es hier fast 50 Jahre zurückliegt, aber klar, ist ja auch der King. Ist das eigentlich der Grund, warum du so mega scharf warst, auch jetzt auf die Kardashians, so als Thema, weil man da direkt mit so vielen anderen Promis andocken kann?
Auf jeden Fall. Da kommen auch noch einige andere aus dem Schrank raus später.
Ja.
Die Beziehung zwischen Robert und Priscilla endet 1976 und er kommt dann relativ schnell wieder mit Chris zusammen. Sie arbeitet inzwischen als Stewardess und nach 2 Jahren ist sie ihm offenbar reif genug für eine ernsthafte Beziehung. 1978 heiraten sie. Doch schnell merkt Robert, oh, die gute Chris haut das Geld aber mit beiden Händen raus, so. $3000 für einen Gürtel in den 70ern.
Wie viel sind das heute?
18.000 Mark.
30.000 Euro?
Ja, 18.000 Mark mindestens. Geld ist von Anfang an ein Streitpunkt in der Beziehung. Als Gegenmaßnahme versucht Robert Chris zu erziehen mit Audiotapes. Ich stelle mir das so vor, dass er ihr eine Art 70er-Jahre-Podcast gemacht hat, in dem er ihr sagt, wie er sich die perfekte Ehefrau vorstellt. Und sie soll sich das dann anhören, wenn er nicht da ist, und umsetzen. Ich finde es aber eine ganz gute Idee, ne? Also klar kommunizieren, was man will. Dann kann der andere ja immer noch sagen, habe ich da Lust drauf oder nicht. Ein Jahr nach der Hochzeit, 1979, bekommen sie ihre erste Tochter, Courtney Kardashian. Wir werden später natürlich noch ausführlich über sie berichten, versprochen. Am 21. Oktober 1980 erblickt dann Kim Kardashian das Licht der Welt. Was natürlich die ganze Zeit parallel weiterläuft, Roberts Businesses. Ein Paar sogar endlich auch mal erfolgreich. Robert hat in der Zwischenzeit ein Printmagazin für Radiomacher herausgegeben. So eine Art Branchenblatt. Radio and Records heißt das, mit Insider-Infos. Das verkauft er für angeblich 12,5 Millionen Dollar. Das ist 1980 auch nochmal sehr viel mehr als heute. Und Heiko, ein Printmagazin fürs Radio, ne? Das waren noch Zeiten.
Aber auch eine geile Business-Idee, ne? Oder? Das ist wirklich so sinnlos. Und dann damit durchkommen.
Ja.
Also krass.
Ihr merkt schon, die reichen Kardashians werden immer reicher. Standesgemäß ziehen sie dann auch um nach Beverly Hills. Ein Grundstück mit 650 Quadratmetern, Pool und Tennisplätzen. 1984 wird dann die dritte Schwester Chloe geboren und 1987 Rob Kardashian, der einzige Junge. Aber trotz des Kindersegens und des ganzen Geldes, ne, Chris und Robert verstehen sich einfach nicht mehr. Die Luft ist raus. 1991 lassen sie sich dann scheiden. Nur ein paar Monate später heiratet Chris dann erneut, und zwar den damaligen Spitzenathleten Bruce Jenner. Keine Sorge, auf den kommen wir natürlich später auch noch zurück. Politisch korrekt wäre es übrigens an dieser Stelle auch hier schon von Caitlyn Jenner zu sprechen. Aber das wird dann, glaube ich, zu kompliziert. Und wie gesagt, später mehr dazu.
Habe ich auch dran gedacht, dass eigentlich darf man dann diesen Namen nicht mehr benutzen.
Dadnamen,
ne? Dadnamen, ja, ja.
Aber das wird einfach zu kompliziert. Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ich würde auch sagen, wir haben jetzt anerkannt, dass man das eigentlich nicht macht. Aber wir müssen das jetzt hier machen, ja. Würde ich auch sagen.
Jetzt soll es ja auch erstmal um Kim und die anderen Kinder gehen. Zum Zeitpunkt der Scheidung ist Kim 11 Jahre alt. Sie ist ein liebes, aber eher schüchternes Kind. Ihre ältere Schwester Courtney und sie sind sehr eng verbunden und tragen teilweise die gleichen Outfits, fast wie Zwillinge. Es gibt natürlich viel Platz in ihrem Haus, trotzdem teilen sich die beiden ein Zimmer.
Das finde ich ein bisschen rührend.
Ja, süß. Kinder mögen das ja auch immer. Also auch kleine Wohnungen, immer alle zusammen, ja, ja. Am besten in einem Zimmer. Bis zur Pubertät. Dann wird es schwierig.
Mhm.
Courtney und Kim gehen auf die exklusive Buckley School in Sherman Oaks, ein Stadtteil von Los Angeles. Hier ein Auszug ihrer Mitschülerinnen. Paris Hilton, Nicole Richie, Nikki Lund, Kimberly Stewart, Alana Hamilton, also ganz viele Rich Kids.
Vielleicht sollten wir, oder besser gesagt du, noch was über diese ganzen Rich Kids sagen. Ich kenne nämlich wirklich nur die ersten beiden und die werden ja in dieser Geschichte auch nochmal richtig wichtig.
Also Paris Hilton und Nicole Richie, wie du schon sagst, die kennen wir ja auf jeden Fall. Nikki Lund habe ich mal gegoogelt. Die ist eine Modedesignerin und auf ihrer Seite steht, dass sie ein Hyphenate Artist ist. Und das habe ich noch nie gehört, aber Heiko, ich bin auch ein Hyphenate Artist.
Das ist Bindestrichkünstler.
Bindestrichkünstler, ja. Das heißt, man ist das und das und das und das. Ganz viel.
Würde ich jetzt sagen, oder?
Ja.
Aber haben, ach so, ich dachte, die haben aber auch alle bekannte Eltern.
Also bei Nikki Lund weiß ich das ehrlich gesagt
ja.
nicht. Kimberly Stewart ist die Tochter von Rod Stewart und okay. Alana Hamilton ist die Frau von Rod Stewart. Ich weiß nicht, ob die zeitgleich zur Schule waren. Der hatte ja mehrere Frauen. Das kann man jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen. War alles ein bisschen durcheinander.
Okay.
Aber ja. Nikki Lund war dann auch noch mit Richie Sambora verheiratet. Aber who cares?
Der Gitarrist von Bon Jovi.
Ja. Mensch Bon, können wir auch machen. Mensch Bondo. Als Teenager wird Kim dann immer selbstbewusster. Die ersten Clips von ihr gibt es von 1994, als sie 13 Jahre alt war.
Get a tape of this, because I hope you do, so you can see me when I'm famous and all do you remember me. Of this beautiful little girl.
Okay, das ist jetzt ein Home-Video und sie ist krass aufgedreht. Sie redet aber die ganze Zeit über das Berühmtwerden. Und das tun natürlich viele in dem Alter. Aber bei ihr wird es dann ja später eintreten. Deshalb können wir es hier mal kurz belegen. Und ich muss echt sagen, sie sieht immer noch so aus. Also man erkennt sie total. Die hat sich jetzt nicht komplett operiert. Sie sieht einfach aus wie Kim Kardashian schon damals.
Sie sieht heute mehr aus wie Kim Kardashian, wie sie zwischendurch mal aussah, finde ich.
Das stimmt, sie wird auch viel wieder rückgängig gemacht.
Ist das so, ja, echt?
Ja.
Ah, ach so, okay, das erklärt's, ja.
Ich komme aber noch mal ganz kurz zum Vater zurück. Kim verbringt als Teenager trotz der Trennung der Eltern viel Zeit bei ihrem Vater, gerne auch in seinem Anwaltsbüro. Und wer hängt die ganze Zeit immer noch mit Robert ab? Sein Best Buddy Oranthel James, der Footballspieler vom Anfang, den ihr euch merken solltet. Es hätte sein können, dass Oranthel einfach nur jemand aus der riesigen Freundesbubble von Robert bleibt. Aber mittlerweile ist Oranthel zu einem Star geworden, ein USA-weit bekannter Sportler. mit einem Spitznamen. Weil selbst die Amerikaner seinen Vornamen schlecht aussprechen können, kürzt er sich lieber ab und nennt sich, ihr ahnt es schon, O.J. Simpson.
Ja, und wer jetzt an eine einzige Sache denkt, die er mit O.J. Simpson verbindet, der hat natürlich recht. Ja, der Anwalt Robert Kardashian ist tatsächlich Teil des juristischen Teams gewesen, das Simpson später vor Gericht vertreten wird. Er wird angeklagt, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund ermordet zu haben. Und im Oktober 1995 wird Simpson dann vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Und er wird von einem anderen Gericht allerdings dann später schuldig gesprochen. Das ist echt ein Riesenfall für sich. Es gibt eine super Doku dazu, es gibt eine fiktionalisierte Serie dazu. Habe ich wirklich beides gesehen. Und gar nicht gecheckt seinerzeit, dass ich da Kims Vater wirklich sehe. Der spielt eine eher kleine, aber doch eine wichtige Rolle in dieser ganzen Geschichte.
Wird er nicht von David Schwimmer von Friends gespielt?
Genau. Ich habe nur gelesen, dass er scheint kein Genie als Anwalt gewesen zu sein. Ist ja auch nicht jeder ein Genie, aber er war anscheinend auch in der Rolle sehr, sehr still. Er war vor allen Dingen anwesend, aber egal. Vom Haus der Kardashians aus, da hängt OJ offenbar wieder mal bei denen rum, geht dann nämlich auch diese irre Verfolgungsjagd aus in diesem weißen Bronco. Die konnte man damals ja wirklich live im TV mitverfolgen. Gut, also mit Elvis Presleys Ex-Frau zusammen gewesen, Teil beim sogenannten Prozess des Jahrhunderts gewesen, wobei dieser berühmte Mann dann sogar dein bester Freund ist. Also alleine Robert hat schon wirklich ein bewegtes Leben.
Und noch ein krasses Detail, bei dem Prozess von OJ Simpson ist nicht nur Robert zu sehen als Anwalt auf OJs Seite, sondern auch Mutter Chris. Mhm. Aber auf der Seite der Familie des Opfers, die ermordete Ex-Frau Nicole, war die beste Freundin von Kris Jenner. Das war für Kim bestimmt ein krasser Loyalitätskonflikt. In einem Elternhaus sitzt Robert und arbeitet an OJs Freilassung. Im anderen sitzt die Mutter Chris mit der Familie von Nicole und tröstet. Kim hat sich bei einem Interview mit David Letterman mal daran erinnert.
You know, my mom was extremely vocal on her feelings.
What did she think or feel?
You know, she was believed that, you know, her friend was murdered by him, and that was really traumatizing for her. And then we'd go to my dad's house, and it was a whole other situation there. And it would be like Johnny Cochran, Bob Shapiro, my dad, like the whole team. So we didn't really know what to believe or whose side to take.
Das ist auch echt eine schwierige Situation, ne? Ja. Wem sollst du glauben? Wem sollst du vertrauen? Zu welcher Seite sollst du halten? Im gleichen Jahr wie der O.J. Simpson-Prozess fängt Kim an, T.J. Jackson zu daten. Und weil wir hier bei den Kardashians sind, ist das natürlich nicht irgendein Jackson. Sein Vater ist der drittälteste Bruder von Michael Jackson, also ist Michael Jackson T.J.'s Onkel. Im Sommer 1994, Kim und T.J. sind noch nicht lange zusammen, stirbt Didi, die Mutter von T.J. Sie wird im Pool ihres neuen Freundes gefunden. Erst wirkt es wie ein Unfall, das kommt ihren Kindern aber komisch vor, weil die Mutter nicht schwimmen kann und nie freiwillig in einen Pool gesprungen wäre. Dazu hat sie zahlreiche Wunden am Körper. Schnell gerät der Freund ins Visier. Er wird wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Okay, das muss man schon mal kurz sacken lassen, finde ich. Das ist schon sehr krass. Kim ist 13 zu dem Zeitpunkt, ist also schon eher noch ein Kind. Und der O.J. Simpson-Mordfall, der fängt gerade erst an. Und jetzt hat sie plötzlich einen trauernden Freund an ihrer Seite, um den sie sich kümmern muss. Das muss ja krass belastend gewesen sein für sie.
Ja, und wenn man das alles weiß, dann sieht man sie heutzutage auch nochmal mit ganz anderen Augen. Also sie wirkt manchmal schon ganz schön abgebrüht. Erlebt ja natürlich auch noch sehr, sehr, sehr viel mehr im Laufe ihres Lebens. Und wie man das überhaupt verkraften kann, das ist schon einfach krass. Sie hat auch angeblich nie eine Therapie gemacht. Aber da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu. Weil sie mit Michael Jacksons Neffen zusammen ist, darf Kim ihren 14. Geburtstag in Neverland feiern, also auf Michael Jacksons riesigen Anwesen inklusive Vergnügungspark in der Nähe von Santa Barbara. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier groß über Neverland sprechen müssen. Ne? Wer Mensch hört, kennt das, glaube ich, würde ich sagen. Aber es ist schon irre.
Ja, würde ich auch. Müssen wir jetzt nicht groß erklären. Aber was man tatsächlich zur Neverland-Party sagen muss, Michael war nicht dabei. Also das ist ja gerade schon die Zeit, als Vorwürfe gegen ihn wegen Kindesmissbrauch im Raum stehen. Also er war nicht dabei. Aber nur mal so kurz nebenbei. Also wer da alles im engsten Umfeld der Kardashians an AAA-Promis ist, das bisschen surreal, finde ich. Also jetzt nichts gegen den Wendler, nichts gegen den Glöckler und wir sind hier echt bei Michael Jackson, bei Elvis Presley. Naja, geht ja noch weiter mit den Big Names, nur mal so als Zwischensumme.
Die Beziehung mit TJ geht dann irgendwann zu Ende. Er ist Teil der Boyband 3G und ist ständig unterwegs. Das gefällt Kim natürlich nicht. Ich erinnere mich vage an diese Band, aber die ist, glaube ich, nicht relevant genug für Mensch.
Ich erinnere mich nicht.
Kim beendet ihre Highschool und sucht sich direkt einen Job. Der Grund? Sie hat zu ihrem 16. Geburtstag von ihrem Vater ein Auto geschenkt bekommen, einen weißen BMW 380 Saloon. Robert war es aber wichtig, dass die Kinder früh verstehen, was Verantwortung ist. Und so hat er sie zu dem geschenkten Auto einen Vertrag unterschreiben lassen, in dem steht, dass sie zum Beispiel ihre jüngeren Geschwister zu ihren außerschulischen Aktivitäten fahren muss und dass sie alleine dafür verantwortlich ist, Schäden und Reparaturen an dem Auto zu bezahlen. Als Kim dann einen kleinen Unfall hat und in ein anderes Auto reinfährt, muss sie die Reparatur dann laut Vertrag selber bezahlen und deswegen braucht sie einen Job. Sie fängt an, in einer Boutique mit dem Namen Body zu arbeiten. Dort lernt sie Damon Thomas kennen. Er ist Producer und arbeitet zufälligerweise für 3T, die Band von Kims Ex. Beverly Hills ist aber auch echt ein Dorf, ne? Das werden wir noch häufiger sehen. Als Kim 18 ist, werden sie offiziell ein Paar. Er ist 28. Die beiden ziehen super schnell zusammen. Große Liebe. Durch Damon lernt Kim große Stars wie Justin Timberlake kennen. Gemeinsam sind sie auf dessen 20. Geburtstag in Las Vegas. Und, upsi, in dem Zuge heiraten die beide am 22. Januar auch in Las Vegas. Kim ist dann 19. Und weil sie nicht weiß, wie sie das ihrer Familie sagen soll, sagt sie einfach gar nichts. Das geht natürlich nicht sehr lange gut. Irgendwann erfahren es alle. Und vor allem Papa Robert ist so enttäuscht, dass er erstmal nicht mehr mit Kim redet. Er kann Damon nicht ausstehen, wie sie schnell herausstellt, zu Recht. Nach der Scheidung, 4 Jahre später, wird Kim über die Ehe sagen, dass Damon sie kontrolliert hat und es definitiv keine glückliche Ehe war. Er wollte zum Beispiel ausnahmslos immer wissen, wo sie ist. Und hier noch ein paar weitere Probleme aus den Scheidungspapieren, die sie in der Autobiografie Kim zitiert. Damon soll von Kim verlangt haben, ihm Essen zu kochen, auch wenn sie erst morgens um 4.30 Uhr von einem Termin nach Hause kommt. So, und dann durfte sie nicht allein oder mit Freunden shoppen gehen, weil Damon zu sehr Angst hatte, sie könnte fremde Männer treffen. Er soll außerdem von ihr verlangt haben, sich Fett absaugen zu lassen, damit sie perfekt aussieht, was sie dann auch gemacht hat. Dazu soll er versucht haben, einen Keil zwischen sie und ihre Familie zu treiben, indem er schlecht über ihre Mutter und ihre Schwestern geredet hat. Und dann noch der Vorwurf häusliche Gewalt. Damon soll ein paar Monate nach der Hochzeit angefangen haben, Kim zu schlagen. Anfang 2003 trennen sie sich. Nochmal aus den Scheidungspapieren. Kim berichtet, wie sie nach der Trennung nochmal ins alte Haus fährt, um sich Sachen aus dem Badezimmer zu holen. Da soll Damon sie angeschrien, gegen eine Schranktür gedrückt und dann am Hals gepackt haben und Richtung Haustür durch den Raum geschubst haben, so dass sie sich den Kopf gestoßen hat. Kim hat die Vorwürfe, die in den Scheidungspapieren stehen, nie wiederholt und auch ihre Mutter Chris schreibt nichts darüber in ihrer Autobiografie. Damon sagt, dass das alles gelogen ist. Er wirft ihr dafür vor, dass sie ihn mit mehreren Männern betrogen haben soll. Er nennt sie Fame Whore und sagt im Grunde, sie kann nicht singen, sie kann nicht tanzen, also versucht sie Skandale auszulösen und so in den Medien zu landen.
Also die sind nicht im Guten getrennt, insofern ist ja schon klar, dass der richtig auffährt, aber das ist auch so die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, beziehungsweise zumindest meine Wahrnehmung, dass zumindest in den Anfangsjahren so war. Ist das wirklich komplett falsch?
Also eine Frau als Fame-Whore zu bezeichnen, die einen Typen wegen Gewalt anklagt, das ist ja inzwischen schon ein moderner Klassiker, ne? Das schützt ja vor allem die Männer, würde ich sagen. Da halte ich jetzt erstmal nichts von, vor allem von dem Wort Whore in dem Zusammenhang.
Nee, ich habe ja gefragt, also mir geht es ja darum, dass sie Skandale auslöst, um so in den Medien zu landen. Jetzt nicht die Begrifflichkeiten.
Aber er bezieht sich ja da konkret auf den Fall, um den es da geht. Und das scheint ja irgendwie auch Quatsch zu sein, weil sie sich außer in Entscheidungspapieren dazu ja nie wieder geäußert hat, ne? Deswegen finde ich den Vorwurf jetzt von ihm hier wirklich abgewiesen.
Stimmt. Mhm.
Im Juli 2003, sie steckt mitten in der Scheidung, erfährt Kim, dass ihr Vater Speiseröhrenkrebs hat im Endstadium. Zur gleichen Zeit stirbt der Stiefvater von Chris, Kims Stiefopa, mit dem sie auch sehr eng war. Robert ist noch bei dessen Beerdigung dabei. Es ist seine letzte Reise. Robert Kardashian stirbt am 30. September 2003 mit 59 Jahren. Kim ist mit 23 Jahren also bereits einmal geschieden und halbweise.
Also wir haben ja immer wieder erzählt, in was für eine reiche Familie Kim hineingeboren ist. Tatsache ist, wie viel Geld sie jetzt von ihrem Vater geerbt hat, ist nicht richtig klar. Also der Verkauf der Zeitschrift, mit der hat er ja Millionen verdient, ist 25 Jahre her zu dem Zeitpunkt und er und seine Familie haben ja ziemlich üppig gelebt. Er hat aber ja Kim sowieso dazu angehalten, selber Geld zu verdienen. Also siehe die Story um ihren Nebenjob in der Boutique. Also man kann es nicht genau sagen.
Ja, und ich glaube auch im Vergleich zu den anderen Reichen ist man dann auch immer der Ärmere. Also die waren jetzt nicht die Superreichen in Hollywood. Und die haben sich dann auch nach der Scheidung, mussten die sich auch verkleinern. Das sieht man auch in den ersten Folgen von den Kardashians. Da wohnen die in einem echt okay großen Haus dafür, dass das so viele Leute sind. Das ist jetzt nicht super luxuriös. Und sie mussten dann ja auch aus Geldgründen nach Calabasas ziehen, weil sich dann irgendwann Beverly Hills und Hollywood nicht mehr leisten konnten.
Okay.
Schon während ihrer unglücklichen Ehe beginnt Kim Geschäfte zu machen. Sie kauft 5 Paar Manolo Blahniks für $700 und verkauft sie auf eBay für $2.500. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sie das gemacht hat, aber egal.
Ich auch nicht.
Hat sie irgendwie gemacht.
Gar nicht.
Sie kommt auf den Geschmack und verkauft weiter Kleidung auf der Plattform. Das macht sie übrigens immer noch. Es gibt den Kardashian Closet bei Instagram und da kann man gebrauchte Kleider von allen Kardashians kaufen. Aber die haben natürlich auch wahnsinnig viele Klamotten. Ich kann das auch verstehen. Wenn du dir dann irgendwie so für 5.000 Euro irgendwas kaufst, dann verkaufst du wieder für 3.500 Euro. Ich verstehe das. Nur wenn man reich ist, muss man ja nicht Geld verschwenden, ne? Also ich finde das irgendwie in Ordnung.
Ja, ich finde es auch in Ordnung.
Dazu macht sie sich einen Namen, damit Kleiderschränke zu organisieren für reiche Menschen. Und ja, das ist ein Job.
Also Manolo Blahniks kenne ich wirklich noch aus Sex in the City. Das waren doch immer Carries Schuhe mit der roten Sohle. Oder wie war das nochmal genau? Ist das heute noch so ein Ding oder ist das komplett over?
Also, die rote Sohle sind Louboutins.
Ja, sag ich doch.
Sorry. Manolo Blahnik war irgendwann richtig outdated. Also es war irgendwann super unmodern. Der hat es irgendwie nicht geschafft, so moderne Schuhe zu machen. Es war immer so ein bisschen oll. Und es ist
was macht die denn aus, die Schuhe? Kann man das sagen?
I don't know.
Okay.
Because Carrie die getragen hat.
Okay.
Für nichts Besonderes. Habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Sie haben jetzt auch versucht, dass sie eine Kollektion mit Sarah Jessica Parker gemacht haben und so. Und es war nie mein Schuh. Der Louboutin vielleicht, aber dieser Schuh nicht. Und ich habe aber in dem Zusammenhang gedacht, wollen wir mal Mensch Sex and the City machen? Das fände ich irgendwie geil, weil da gibt es so viel zu erzählen.
Eigentlich eine gute Idee.
Ja, vielleicht machen wir das. Die Familie geht sehr unterschiedlich mit dem Tod des Vaters um. Courtney eröffnet mit ihrer Mutter eine Boutique für Kindersachen. Smooch heißt die. In Interviews sagt sie später, die Arbeit hätte sie gerettet. Die kleine Schwester Chloe, die ist 19 zu dem Zeitpunkt, verliert durch die Trauer ihre Haare und trägt aus diesem Grund Extensions und Perücken. Und sie fängt an, heftig zu trinken und Party zu machen. Kim filtert sich auch in die Arbeit. Sie organisiert weiterhin Kleiderschränke für reiche Leute. Bald arbeitet sie für Cindy Crawford, Serena Williams und Rob Lowe. Das wird ihre nächsten Jahre prägen.
Was heißt das eigentlich genau? Also Kleiderschränke organisieren. Ist das wirklich so, dass man sagt, nee, also das geht gar nicht mehr, das wird jetzt ausgemistet und kommt auf eBay? Ist das der Job?
Ja, auch. Aber das Problem ist, also ich habe gerade wirklich auch jemanden gesucht, der meinen Kleiderschrank organisiert, weil ich habe wahnsinnig viele Klamotten, die ich jetzt auch wirklich nicht jeden Tag anziehe. Also ich habe auch wirklich Klamotten für Veranstaltungen. Dann kaufe ich mir manchmal Sachen, die ich nach 3 Jahren dann irgendwann das erste Mal anziehe. Es ist ja so, dass viele Leute auch nicht nur funktionale Kleidung haben, sondern auch so Fun-Kleidung zum Ausgehen.
Ja.
Und manchmal ist es dann ja auch viel wert. Ne? Also wenn du dann irgendwie dir ein Kleid für 3.000 Euro kaufst und dann hängt dein Schrank irgendwie voller Klamotten. Bei mir ist das Problem, dass ich die Sachen überhaupt nicht finde. Ich weiß überhaupt nicht, was ich alles besitze. Und ich bräuchte jemanden, der da mal ein System hintermacht. Das heißt, es ist auch jemand, der dann faktisch einen Kleiderschrank dir baut, der sagt, hier bauen wir Fächer hin, da kommt ein Licht hin, hier machen wir sowas. Also es ist mehr als nur aussortieren, sondern es ist quasi ein Kleiderschranksystem machen, wo man sich dann dran halten kann, um überhaupt einen Überblick über seine Trilliarden an Kleidern zu haben. Und ich kann das echt verstehen und ich wünsche mir, dass jemand meinen Kleiderschrank mal aufräumt.
Aber das ist richtig ein Job, ja?
Das ist richtig ein Job.
Du kannst bei LinkedIn irgendwie jetzt suchen nach, wie heißt der Job?
Closet Organizer heißt der.
Geil.
Das kannst du auch für die ganze Wohnung haben. Also ich bin insgesamt sehr, sehr schlecht darin, Ordnung zu halten. Und das ist so wie Marie Kondo. Es macht nichts anderes. Die hat ein anderes Konzept, nämlich alles wegschmeißen.
Ja.
Ich will gar nichts wegschmeißen. Ich möchte alles behalten, aber ich möchte es quasi gut aufbewahren und wissen, wo es ist. Und ich habe mal geguckt, das kostet so 680 Euro pro Tag. Und dann haben sie gesagt, bei mir braucht sie 3 Tage. Dann machen die ein Konzept, dann bauen die Sachen da auch rein und so. Und dann hat man halt für, keine Ahnung, 2.000 Euro hat man dann quasi für immer Ruhe und Ordnung. Und das ist, was man will.
Aber für immer stimmt ja nicht.
Nee, eben. Deswegen mache ich es auch nicht. Weil bei mir würde es nach wie vor nach einer Sekunde aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Deswegen muss ich damit gar nicht erst anfangen. Ihre Liste an Kunden wächst. Und irgendwann klingelt das Telefon. Es meldet sich eine alte Freundin aus der Buckley School. Ihr Name? Paris Hilton.
Ja, ist ja klar, wir könnten wirklich eine komplette Staffel mit ihr machen. Locker, deswegen nur ein paar Stichpunkte. Sie ist erstmal nur Erbin gewesen, hat daraus ein wahnsinnig erfolgreiches Businessmodell gemacht. Sie ist nicht Millionen, sondern eher milliardenschwer durch die Hilton Hotelkette und ist zwischenzeitlich sehr berühmt gewesen durch eine Reality-TV-Serie Simple Life mit ihrer Kindergartenfreundin Nicole Richie, also die Tochter von Lionel Richie. Sie hat Musik gemacht, sie hat gemodelt für Donald Trumps Agentur übrigens, was man halt so macht. Und es gibt ein Sextape und das bekommen damals absolut alle mit. Das ist wirklich Popkultur. Hier mal so ein Eindruck, wie darüber so geredet wird.
Okay. So your family, I don't know if a lot of people know, the Hilton's own hotels all over the world, right?
Yes, they're New York, London, Paris.
Oh wait, so there actually is a Paris Hilton?
Yes, there is.
Is it hard to get into the Paris Hilton?
Actually, it's a very exclusive hotel, no matter what you've heard.
I hear the Paris Hilton is very beautiful.
I'm glad that you've heard that.
Do they allow double occupancy at the Paris Hilton?
No.
Okay, das müssen wir jetzt auch echt nicht alles übersetzen, aber zusammengefasst, es gibt halt jede Menge Doppeldeutigkeiten und ich finde, was auffällt, Paris zieht halt total mit. Also, der ist das jetzt nicht unangenehm oder peinlich, die zieht einfach durch. Und das ist nämlich ein Skit bei Saturday Night Live, dieser Comedy-Show. Sprich, sie weiß das für sich zu nutzen und es funktioniert. Sie wird berühmt und warum das hier wichtig ist, darauf kommen wir gleich zurück. Bis ungefähr 2007 ist Paris Hilton die eine Celebrity, die berühmt dafür ist, berühmt zu sein. Und dann kommt noch eine andere dazu.
Paris und Kim werden Freundinnen. Ihre Mütter kennen sie schon länger, aber erst nach der Scheidung hängt Kim wirklich viel mit Paris ab. Und so landet die bis dahin unbekannte Kim Kardashian in einer wahnsinnig erfolgreichen Reality-TV-Show mit dem Namen The Simple Life.
I love this closet. It's so good. What's going on with it?
That is if I ever go to India outfit.
Really?
Yes.
Die beiden sind ständig unterwegs. Paris ist bereits ein Star, Paparazzi lauern ihr überall auf. Wobei, das ist eigentlich die falsche Formulierung, ne? Paris genießt die Aufmerksamkeit. Und auf den Fotos taucht immer öfter eine unbekannte, dunkelhaarige Frau auf, Kim. Kim sagt später in einem Interview mit dem Rolling Stone, wir sind überall hingegangen, einfach nur um gesehen zu werden. Wir wussten genau, wo wir hin müssen, wo wir gesehen werden, was wir machen müssen, damit über uns geschrieben wird. Wir mussten einfach nur in ein Restaurant gehen oder auf eine Party und dann über irgendwas reden, worüber wir reden wollten. Garantiert wurde darüber geschrieben. Die Paris-Kim-Love-Story ist am Anfang vor allem eine Business-Beziehung. Kim organisiert Paris' Garderobe neu und überzeugt Paris von einem begehbaren Kleiderschrank. Paris ist begeistert, auch von Kims Geschmack. Deswegen stellt sie sie als persönliche Stylistin an. Und wenn man sich mal anguckt, wie weit Paris mit ihrem Style gekommen ist, dann hat sie augenscheinlich einen super Job gemacht. Sie sind aber darüber hinaus auch aus demselben Holz geschnitzt. Sie waren auf der gleichen Schule, haben einen Geld- und Promi-Background und deswegen gehen sie viel zusammen aus und haben offensichtlich Spaß miteinander. Was Paris allerdings nicht bemerkt, Kim sieht ihr dabei zu, wie sie als It-Girl so agiert und lernt. Und dann ändern sich die Machtverhältnisse. Am 24. Mai 2006 wird Kim an der Seite von Nick Lachey fotografiert. Der ist Leadsänger von 98 Degrees, der Boyband. Und weißt du, wer ich das weiß, Heiko? Nee. Der ist inzwischen der Moderator von Love is Blind, mein absolutes Lieblingsformat bei Netflix. Und da moderiert er mit seiner Frau Vanessa Lachey.
Okay.
Und deswegen sind die immer noch richtig in der Popkultur zugegen, allerdings eher so als onkelige und tantige Leute.
Okay, also in eine andere Rolle reinrutschen, ist
ja
auch okay.
Ist ja auch gut im Alter dann irgendwann. Lachey war damals auf jeden Fall super hot und hatte sich gerade von Jessica Simpson getrennt. Und na klar, alle sind neugierig, wer denn dann die neue, dunkelhaarige Schönheit an seiner Seite ist.
Also ich glaube, über Jessica Simpson könnten wir theoretisch auch reden, oder? Ich glaube, die hat einiges erlebt.
Ja, vor allem immer noch diese Geschichte, haben wir die eigentlich schon mal erzählt mit dem Tuna und Chicken of the Sea. Das wäre jetzt vielleicht so kompliziert, aber haben wir darüber schon mal geredet?
Nee, ich glaube
schon.
Nee.
Ja, die hat vor allem für mich immer noch den Knallermoment des Trash-TV produziert. Und zwar hat sie damals auch ein Format gehabt mit Nick Lachey. Das hieß Newlyweds, wo sie über ihre junge Beziehung mit Nick Lachey sich hat filmen lassen. Und irgendwann sitzen sie auf dem Sofa und dann sagt sie, ist Thunfisch eigentlich Fisch oder Chicken? Und dann sagt er, it's a fish. Und dann sagt sie, yeah, but it says tuna is the chicken of the sea. Was man ja quasi sagt, dass Thunfisch das Hühnchen des Meeres ist, weil es davon so viel gibt. Und das quasi
kenn ich
so
aber gar nicht. Okay, sagt man das.
Sagt man so. Und auf jeden Fall hat sie daraufhin aber gedacht, dass Thunfisch einfach doch vielleicht ein Hühnchen ist. Naja.
Okay. Ich hingegen denke dann immer an den Song von Adam Green. Kennst du
ja,
den noch?
Ja, toll. Ganz toller Song. Am Abend, nachdem das Foto mit Nick entstanden ist, geht Kim wieder mit Paris aus in einen Club am Sunset Strip. Sie hält mit Paris' Auto vor dem Club und jetzt kommt eigentlich der Moment, wo alle Paparazzi Paris, Paris brüllen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber nicht an diesem Abend. Statt Paris rufen die Paparazzi plötzlich Kim, Kim. In Interviews erzählt Kim später, sie und Paris hätten sich angeguckt und gelacht und Paris hätte ihr noch ein paar Tipps gegeben, wie viel sie lächeln soll und so weiter. Und sie selber hätte gedacht, nur, wow, das ist so surreal.
Also ich weiß ja nicht, ob Paris sich dazu mal öffentlich geäußert hat, aber irgendwie glaube ich das einfach
nicht so ganz, dass sie so lässig damit
umgegangen ist.
Nee.
Also die ist ja zu dem Zeitpunkt nur ihre Stylistin. Ne?
Ja.
Und dann wird ihr Name gerufen.
Das ist ja schon groß von ihr, muss man sagen. Also ich könnte auch verstehen, dass sie das irgendwie komisch findet, wenn das nun mal ihr Ding ist. Das heißt, irgendwie wäre das schon sehr groß von ihr und deswegen ist die Geschichte, die Kim erzählt, ja eigentlich ganz schön.
Ja, ist ganz schön, ja. Aber ich würde jetzt schon vermuten, also es gab so ein Machtgefälle ja offensichtlich vorher. Das war dann plötzlich vielleicht nicht mehr da.
Ja, glaube ich auch.
Das muss ja die Freundschaft auch geändert haben.
Die haben sich ja dann auch irgendwann verstritten, ne? Das ist ja.
Aber heute sind sie wieder ganz, ganz eng bestimmt.
Heute sind sie wieder eng.
Ja.
Lachey hat übrigens Jahre später erzählt, wie das Foto mit ihm und Kim entstanden ist. Es war ein ganz normaler Nachmittag, sie sind ins Kino gegangen, niemand ist ihnen gefolgt und nach dem Film standen aber plötzlich 30 Reporter vor dem Kino. Wie komisch. Ne?
Ich habe so einen Typen in einem Interview gehört von so einer Agentur, ich glaube, die hieß Fame. Und der hat erzählt, dass das vorher bei Paris Hilton auch so war. Da hat Kim angerufen und gesagt, organisier mal schnell was, wir sind gleich da und da.
Ja.
Also sprich, sie wusste, wie das funktioniert und also der Verdacht liegt schon nahe, dass sie einfach irgendwann gesagt hat, mach das doch auch mal für mich.
Absolutely. Die Beziehung mit Lachey dauert in etwa 7 Tage. Aber das reicht, um Kim ins Licht der Öffentlichkeit zu heben. Zwar wird über sie immer noch hauptsächlich in Verbindung mit Paris Hilton berichtet, aber sie hat jetzt einen Namen. Und dann tauchen Gerüchte über ein Sextape auf, in dem diesmal Kim zu sehen sein soll. Dafür müssen wir aber noch mal kurz ein paar Jahre zurückreisen, an den Anfang von 2002. Kim organisiert auch da schon Kleiderschränke und arbeitet als Stylistin, zu dem Zeitpunkt gerade für Brandy.
Ich hätte jetzt fast gesagt, kennt die noch irgendjemand? Aber ich habe dann gelesen, die hat 40 Millionen Platten verkauft. Also The Boy Is Mine, daran erinnere ich mich schon auch noch so halb. So spät 90er R&B, eigentlich ganz gut, oder? Also,
ja, super.
Die hat auch in der Serie Moesha gespielt, lief, glaube ich, auf RTL, so eine African-American Comedy. Die fand ich nicht so lustig, aber egal.
Also die besagte Brandy hat auf jeden Fall einen jüngeren Bruder, Ray.
Und sein Cousin ist übrigens Snoop. Das ist wirklich Celebrity-Irrsinns-Name-Dropping in dieser Folge.
Genau. Und Ray versucht sich auch als R&B-Sänger. Sein Künstlername ist Ray J. Ich kann hier schon mal spoilern, damit wird er jetzt nicht so wirklich berühmt, dafür aber mit was anderem. Kim lernt Ray auf einer Party von Brandy kennen. Sie ist noch verheiratet, aber es kriselt schon enorm. Wir erinnern uns, Damon, the Demon, der sie gar nicht gut behandelt hat. Deswegen hält sie ihre noch andauernde Ehe auch nicht davon ab, eine Affäre mit Ray zu starten. Er wird später, also 2003, über sie sagen, "It was so many different things about her. But let me say this. Beyond the love, I felt like she had star quality. And I felt like she could be really big. So it happened. I got a lot of respect for Kim." Toll, Ray. Respekt hast du also für sie, ne? Im Oktober 2003, die Scheidung mit Damon ist inzwischen über die Bühne gegangen. Robert, Kims Vater, ist gerade beerdigt worden. Fahren Ray und Kim in den Urlaub nach Mexiko. Sie sind inzwischen offiziell ein Paar. Sie feiern Kims 23. Geburtstag und dort entsteht ein Video beim Sex. Okay, why not? Danach geht die Beziehung auch noch eine ganze Weile weiter. Erst 2006 trennen sie sich. Ein Jahr vergeht. Und dann, am 21. März 2007, worüber hier geredet wird, über Kim Kardashians Superstar. Der private Film aus dem Urlaub von 2003 wird 2007 plötzlich von Vivid Entertainment vertrieben. Vivid Entertainment ist eine relativ bekannte Pornoproduktionsfirma. Und in einer Pressemitteilung erklärt diese Firma, sie hätte $1 Million an eine dritte Partei gezahlt.
Ja, hier schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Paris Hilton, ihr Ticket to Fame, hat diese Erfahrung Sextape ja auch schon hinter sich. Die hat dann den Typen verklagt, der das veröffentlicht hat und $400.000 dafür bekommen. Ansonsten geht sie ja, haben wir ja darüber berichtet, offensiv damit um. Wer jetzt wissen will, was in dem Video überhaupt zu sehen ist bei Kim, im Grunde ist das wohl ein Urlaubsvideo, Viertelstunde davon ist Sex. Es heißt aber, Ray hat einen beunruhigend großen Penis. Ich habe es aber nicht gesehen.
Paris Hilton ist damals so anscheinend cool damit umgegangen. Inzwischen gibt es aber natürlich nicht nur von ihrer Seite sehr scharfe Kritik an den ganzen Medien, die sie überhaupt dazu gezwungen haben, damit cool umgehen zu müssen. Sie sagt, ihr blieb nichts anderes übrig. Sie wurde mit Anfang 20 von jedem alten Sack, der eine Fernsehshow hatte, aufs Wieder damit konfrontiert, genauso wie Britney Spears damals und die Brüste. Du erinnerst dich, Heiko, ne?
Ja.
Paris sagt, dass das für sie alles überhaupt nicht geil war, sie den Typen damals wirklich geliebt hat und er sie eiskalt ausgenutzt hat und dieses Sextape ohne ihre Zustimmung veröffentlicht hat. Und sie hat dann einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Zurück zu Kim und Ray J. Der gibt viele Jahre später, als angeblich noch ein zweites Sextape im Umlauf ist, ein Interview. Das ist übrigens gar nicht so lange her, das war irgendwie so vor ein, zwei Jahren oder so. Und da sagt er Folgendes. "I never had a single one at my house. She had them at her house. She always had all the tapes in a Nike shoebox under her bed. That's how it all came about. Once I pitched the idea to her, just playing around a little bit, that's when she jumped on the idea, talked to her mom and was out of my hands from there."
Aha, also er hat diese Idee mal so gepitcht. Also er sagt Nike Shoebox, das finde ich schon sehr, sehr genau, so weirdly specific. Da würde ich jetzt fast vermuten, das stimmt so. Wenn ich noch an die Episode mit Nick Lachey denke und dem Date im Kino, wo plötzlich aus dem Nichts dann die Paparazzi auftauchen. Naja, Kim.
Also, Kim gibt dazu viele Interviews und ist immer sichtlich angefasst, wenn es um das Thema geht. Und sagt, dass das für sie damals eine richtig schreckliche und unangenehme Zeit war und dass sie das niemals veröffentlicht hätte. Und ganz ehrlich, ne? Paparazzi vor ein Kino zu bestellen versus sich der ganzen Welt beim Sex mit seinem Freund zu zeigen, das ist schon eine andere Hausnummer. Ich finde auch diese Argumentation, dass weil eine Frau sich sexy anzieht und gerne in der Öffentlichkeit steht, der Schluss daraus gezogen wird, dass sie dann ja auf jeden Fall auch so abgebrüht sein würde, ihr eigenes Sextape zu leaken, ähnlich krude wie zu sagen, kein Wunder, dass sie begrapscht wurde, die hat ja einen kurzen Rock an, ne? Und dass die Tatsache, dass der männliche Part so ein unerfolgreicher R&B-Sänger war, der sowohl das Geld als auch den Fame gebrauchen konnte, irgendwie unter den Tisch fällt. Also für mich scheint es viel naheliegender, dass Ray J sich von Paris' Ex-Freund hat inspirieren lassen und die 1 Million eingesackt hat. Ray beschuldigt Kim übrigens auch erst Jahre später, das Video selbst geleakt zu haben. Er verspricht dann immer wieder Beweise zu präsentieren, dass Mutter Chris das Tape veröffentlicht hat, aber das passiert dann komischerweise nie. In Kims Autobiografie Kim wird Mutter Chris zitiert. "I cried myself to sleep. I don't think anything can prepare you for something like that when it comes to your daughter. I had to go into a room and cry for a few days and say, okay, pull yourself to fucking gather." Ein guter Freund der Familie Kardashians ist ein Mann namens Joe Francis. Er führt ein Softporno-Unternehmen, das die Serie Girls Gone Wild rausbringt. Filme von jungen Frauen, die Party machen und am Ende ihre Brüste zeigen oder so.
Ja, ja. Aber ich meine, dass der Typ auch richtig shady ist.
Natürlich. Davon kannst du ausgehen. Joe kennt den Vivid Entertainment-Chef Steve Hirsch, der das Sextape rausgebracht hat, und organisiert ein Treffen mit Kim. Es kommt zu einer Einigung. Wie genau die aussieht, können wir nicht genau wissen. Aber Fakt ist, Kim beendet das Verfahren gegen Vivid Entertainment und bekommt viel Geld. Angeblich sind es 5 Millionen Dollar. Kim sagt später aber, das war niemals so und sie hätte das Geld auch gar nicht gebraucht.
Das glaube ich.
In diesen sehr unruhigen Monaten 2007 ist die TV-Produzentin Dina Katz bei den Kardashians zu Gast, beim Abendessen der gesamten Großfamilie. Bei ihrem Sender ist ein Format ausgefallen und es muss schnell Ersatz her. Gemeinsam kommen sie bei diesem Essen dann auf die Idee, den Hype, der gerade um Kim gemacht wird, zu nutzen. Und am 14. April 2007 beginnen die Dreharbeiten für ein Format, das die Kardashian-Familie sowohl finanziell als auch öffentlichkeitstauglich auf ein komplett neues Level bringen wird. Keeping up with the Kardashians. Okay, Heiko, das war's auch schon. Die erste Folge Mensch Kardashian. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Und da kommt auch endlich die ganze bucklige Verwandtschaft ans Licht. Und da freue ich mich so doll. Diese Verhältnisse zu den Schwestern, die ganzen Streits, die ganzen Ex-Männer. Also meine Güte, das wird Trash-Gold hier bei uns.
Ja.
Wenn ihr diesen Podcast mögt, ne, dann werde ich es nicht müde zu sagen, wie doll wir uns über Bewertungen freuen. Bei Spotify kann man inzwischen auch Bewertungen schreiben. Ihr könnt uns 5 Sterne geben. Ihr könnt die Abo-Glocke anmachen, sodass ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn eine neue Folge kommt. Und wir kommen dadurch in die Charts. Außerdem könnt ihr meinem großen Instagram-Game folgen. Elena_Gruschka. Und ich gehe auch auf Tour. Ich bin, glaube ich, sogar gerade schon auf Tour. Oder Heiko, hast du mich schon gesehen?
Ich hab dich noch nicht gesehen, aber ich...
Du wirst mich bald sehen.
Ich werde dich sehr bald sehen.
Und du wirst staunen. Mein Song ist inzwischen auch draußen. Geld macht nicht glücklich, aber reich. Den spiele ich dir gleich mal vor.
Echt?
Das ist ein geiler Song. Den habe ich gestern fertig gemacht. Der ist aber jetzt schon draußen. Deswegen hört das doch mal alles. Ich freue mich auf euch. Alles nochmal in den Shownotes. Bis dahin und bis nächstes Mal. Ach so, und wenn euch dieser Podcast sowieso gefällt, dann hört auch die ganzen anderen Folgen. Mensch Glöckler, Mensch Sido, Mensch Bohlen, Mensch Tic-Tac-Toe. Könnt ihr mal reingucken in den Katalog. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Nochmal hast du auf Aufnahme ausgedrückt.
Nee, ich lass einfach.
Okay. Also. Mensch.
Mensch ist ein Podcast von 7-1 Audio, produziert von den Wake World Studios. Moderation und Konzept Elena Gruschka und Heiko Beer. Executive Producer 7-1 Audio Alexander Kraftschick. Producer 7-1 Audio Marius Fraune. Executive Producer Wake World Sven Rüdicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Projektleitung Wake World Miriam Aberkane. Redaktion Heiko Beer, Mira Dönges. Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.
Hitradio Antenne 1. Nachtschwärmer.
Ihr hört Baden-Württembergs einziges Hitradio. Hitradio. Nur bei uns gibt's die besten Hits von heute.
Hitradio
Antenne 1. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morn till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Habits to go back, go bashing. I loved you. I
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Don't waste time on feeling your depression. For a time, hold me in your heart.
5 Minuten früher informiert. Hitradio Antenne 1. Die Nachrichten. Baden-Württemberg, Deutschland und die Welt.
Ich bin Ursula Winkler. Unionsfraktionschef Spahn warnt vor einem Vertrauensverlust in die Politik und stellt sich hinter die Bundesregierung. Die will trotz eines Gerichtsurteils weiter Asylsuchende an der Grenze abweisen, um illegale Migration einzudämmen.
Deutschland habe sich mit der Migration in den letzten 10 Jahren massiv überfordert, sagt Unionsfraktionsvize Spahn. Die Bundesregierung habe die volle Unterstützung der Fraktion, wenn sie an ihrer juristischen Auffassung festhalte, sagte er. Nicht nur vom Berliner Verwaltungsgericht gab es einen Dämpfer, auch die Kirchen hatten Kritik am schärferen Migrationskurs der Regierung geübt, etwa an der geplanten Aussetzung des Familiennachzugs. Der Landesgruppenchef der Christsozialen Hoffmann wies diese Kritik zurück. Ina Heidemann, Nachrichtenredaktion.
US-Präsident Trump wird am NATO-Gipfel Ende Juni in den Niederlanden teilnehmen. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington an. Bisher hatte Trump seine Teilnahme an dem Treffen noch nicht bestätigt. Es war spekuliert worden, dass er den Gipfel wegen Unstimmigkeiten innerhalb des Militärbündnisses über höhere Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten möglicherweise meiden könnte. Trump fordert von den Bündnispartnern 5% des Bruttoinlandsprodukts. Extremhitze wird in Deutschland häufiger. Das hat auch Folgen für Sportlerinnen und Sportler. Das Gesundheitsministerium hat einen neuen Hitzeschutzplan vorgestellt, der Risiken im Trainings- und Wettkampfbetrieb reduzieren soll.
Im neuen Hitzeschutzplan des Bundes gibt's klare Empfehlungen für den Sport. Viel trinken, regelmäßig Pausen machen, für Schatten sorgen und bei extremer Hitze Wettkämpfe auch mal absagen. Alkohol- und koffeinhaltige Getränke sollen vermieden werden, ebenso das Grillen an Sportstätten. Verbote sind das nicht, sondern Hinweise für mehr Sicherheit bei Hitze. Hintergrund: Allein in den vergangenen 2 Jahren starben laut dem Robert-Koch-Institut rund 6.000 Menschen in Deutschland an den Folgen extremer Hitze. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2 Mamas oder 2 Papas. In jeder 200. Familie in Deutschland leben Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Im Jahr 2024 gab es demnach 31.000 gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern. In diesen sogenannten Regenbogenfamilien lebten 50.000 Kinder. Gut 70% der Elternpaare waren 2 Frauen, knapp 30% waren Männerpaare.
Hitradio Antenne 1. Verkehr, damit ihr gut ankommt.
Hallo auf die Straßen A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Alle aktuellen Staus und Blitzer findet ihr jederzeit auf antenne1.de oder ganz bequem in unserer Antenne 1 App.
Die Hitradio Antenne 1 Talknacht.
Viel Spaß mit dem Besten von Mensch.
Mit Elena Kruschka.
Mensch. Eine Villa in Los Angeles 2007. Es klingelt. Durch die Glastür sehen wir eine blonde junge Frau, Pony, rotes Trägerkleid, Handtasche. Ich bin Bree, die Nanny, stellt sie sich vor, als Bruce ihr die Tür öffnet. Sie begrüßt 2 Mädchen, Kylie 10 und Kendall 12. Hi guys, how are you? Wie sieht's mit Hausaufgaben aus, fragt Bruce sie. Da bin ich gut drin, aber heute ist doch Freitag. Ist das nicht Fun-Tag? Die Mädchen sind natürlich hellauf begeistert, es gibt High Fives. Kylie und Kendall spielen im Pool. Die neue Nanny sonnt sich in einem sehr knappen Bikini auf einer Liege. Dann dreht sie sich auf den Bauch und sieht ihr Top aus. Bruce ist ganz aufgeregt. Er spricht seiner Frau Chris auf die Mailbox. Honey, ruf bitte sofort zurück. Als nächstes sehen wir Bree im Garten eine Zigarette rauchen. Dabei reißt sie eine Rose ab. Wenig später steht Bree im begehbaren Kleiderschrank der Hausherrin und probiert einfach Schmuck an. Die großen Schwestern Courtney, Kim und Chloe kommen. Mutter Chris kommt auch. Bald sind alle zu Hause. Bruce schüttelt nur noch den Kopf. Und dann...
Listen, this is just not gonna work out. I don't wanna hurt your feelings, but I just think it's not working out for me. Bye!
Das ist eine Szene aus der 1. Staffel Keeping Up with the Kardashians, der Reality-TV-Serie, die den Grundstein für den Fame der Familie Kardashian legen wird. Bree, die Nanny, ist aber gar keine echte Nanny. Sie ist selbst eine Art Celebrity, sie arbeitet im Porno-Business und wird 2011 Charlie Sheens Freundin werden. 2015 erzählt sie in einem Interview, dass sie nicht, wie in der Serie erzählt, durch eine Babysitter-Agentur zur Familie kam, sondern durch die Producer der Show, die sie ermutigten, crazy shit zu machen. Ich war 15 Stunden da und habe mit den Mädchen auch Hausaufgaben gemacht, aber das wurde natürlich nicht gezeigt, sagt sie beleidigt. Hallo. Mein Name ist Elena Gruschka und ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin. Herzlich willkommen zur Folge 2 über meinen Lieblingsmenschen, Kim Kardashian. Bei mir ist immer noch Heiko Beer.
Ja.
Hallo Heiko.
Hallo.
Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch super und ich will auch direkt einsteigen, weil ich bin ganz aufgeheizt.
Kein Gelaber von uns wie sonst?
Kein Gelaber.
Ja, let's go.
Heiko, mir ist was aufgefallen, ne? Also wir besprechen ja ganz oft hier Männer oder Frauen
bei
Mensch. Und immer wenn wir uns so überlegen, wer der Nächste sein kann, dann kommen wir oft darauf, dass die Männer